Ja, ich begrüße Sie auch aufs Herzlichste. Bin seit Dienstag schon hier bei Ihnen in der Gegend in Mappach. Dort ist eine Jugendorganisation. Vielleicht haben Sie die Plakate gesehen. Ich glaub's. In Müllheim ja auch und Förstetten und was weiß ich hier an 12 Orten. Und da klinke ich mich ein Stück weit mit ein. Also, bin gerne unterwegs, so zwischen Flensburg und Salzburg, zwischen Berlin und Basel. Aber eure A5 ist die Katastrophe. Also, da ist im Osten schon es doch ein wenig bequemer unterwegs zu sein. Und da denkt man, oh, da ist wirklich alles zu viel. Ich freue mich aber, dass es Ihnen nicht zu viel war, heute Morgen zu kommen, sondern dass wir miteinander uns diesem Thema stellen können. Wir werden es auch auf PowerPoint sehen. Einfach mal die erste Folie. Vielen herzlichen Dank. Es geht ja um dieses alles zu viel. Das nächste, vielleicht klickst du weiter. Vielen Dank, jetzt wird es dauernd weitergeklickt, nämlich Schule, Studium, Beruf. Ich habe das mal so zusammengezogen. In immer kürzerer Zeit immer mehr machen. Also das ist überall. Wenn du Kinder hast, ach, was die immer lernen müssen vor Arbeiten. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe nicht so viel gelernt, oder? Vor allen Dingen wussten wir ja, irgendwann ist das mal, aber heute, die Zeiten werden immer knapper. Dann im Studium, ich habe jetzt meinen Master da in Bielefeld an der Uni nochmal fertig gekriegt. Das war der Hammer, was da für Anforderungen gestellt wurden. Schon allein die Fußnoten. Ich bin schier verrückt geworden. Ich wollte doch nur was sagen und dann musst du auf einmal sowas noch auch dazu schreiben. Und dann eben auch im Beruf. Gell, es müsste ja eigentlich alles gestern fertig sein. Aber du kriegst es heute erst. Und dann wird's halt morgen oder übermorgen. Aber der Druck ist da und immer mehr, immer schneller, immer kürzer. Und dann natürlich, das ist das eine Umfeld, da musst du funktionieren. Dann kommst du nach Hause und das kommt das soziale Umfeld. Dann ist man verheiratet. Ich bin jetzt seit 30 Jahren zum Beispiel verheiratet. Schön, lang, mit manchem Gewitter drin. Vor kurzem waren wir im Urlaub, war richtig nötig für uns beide. Ich kam ausgepowert immer nach Hause und meine Frau, die hat so viel in der Gemeinde. Und also wir beide haben uns nur gefreut auf den Urlaub da am Bodensee. Am dritten Tag hat's aber so geknallt. Boah, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das hält's nicht aus unter erwachsenen Menschen, die sich so kennen. Warum knallt das so? Und dann haben wir uns aber hingesetzt und haben das gemacht, was ich anderen auch erzähle, nämlich, da muss man drüber reden. Und dann kam's raus, ich wollte nur eins im Urlaub, meine Ruhe. Und meine Frau wollte nur eins, sich unterhalten. Das muss ja schief gehen. Mir war alles zu viel, wenn sie wieder anfing und sie dachte, hey, da schnarcht ja nur rum. Und also das musste zum Knall kommen. Aber merkt ihr, alles zu viel. Sogar der Urlaub kann dann eine Katastrophe werden, wenn du und ich, wenn wir eben so gestresst sind, wenn da einfach wir nicht mehr aus noch ein wissen. Und deswegen merkt ihr, wir sind voll drin. Dann hast du kleine Kinder, ich sehe es da. Toll. Wir sind mittlerweile Oma und Opa, meine Frau und ich. Klasse. Die kriegst du dann mal und wenn sie verschissen sind, kannst du sie wieder abgeben. Aber ich erinnere mich an die Nächte und wenn die jetzt bei uns mal übernachten, boah, die Nächte, ich bin da glaube ich zu alt schon für. Und wir hatten 4, die wir großgezogen haben. Ich frage mich, wie ging denn das? Weil eins war doch immer krank, oder? Und dann kam das nächste noch dazu und es wird viel. Und dann, meine Mama wird jetzt im Januar 80. Dann kommt die Angst, wie wird's mit ihr noch? Noch kann sie sich versorgen. Noch ist sie klar im Kopf. Aber sie hat so einen starken Charakter. Huhu. Im Alter wird das nicht milder, sondern das verstärkt sich manchmal. Und deswegen merkt er schon allein in diesem familiären Umfeld, das ist nicht so einfach. Einige sind vielleicht auch in unserer Mitte, die sind alleine und dann kommst nach Hause und bist eigentlich tot, aber dann wartet alles noch auf dich und du hast niemanden, mit dem du reden kannst und merkt ihr, dann kommt ja das eine und das andere und dann gibt's ja noch den dritten Bereich, nämlich Gemeinde. Viele von uns sind da so eingespannt, das gibt's gar nicht. Dann gibt's noch eine Sitzung und dann wirst du da noch gebraucht und dort noch gebraucht. Meine Frau würde ich jetzt gerne so im Reisedienst mitnehmen. Geht gar nicht. die macht Nachhilfeunterricht, die verteilt das Gemeindeblatt, die besucht die neue Hinzugezogenen und alles Mögliche ist da wichtig. Und ich komme auch noch vor. Und da addiert sich dann manches. Wir brauchen Herausforderungen. Der Amerikaner geht davon aus, dass Understress, also wenn wir gar nichts haben, wenn wir gammeln, dass das die größte Sache ist, die uns kaputt macht. Herausforderungen sind gut. Anforderungen, na klar, denen stellen wir uns. Aber heute Morgen wird es ja vor allen Dingen über die Überforderungen gehen. Und ich will da ein ganz einfaches Beispiel bringen von dem Wort Stress her. Nämlich Stress kommt ja aus dem Lateinischen und heißt strictus, eng gezogen. Ich bin da in Mappach in einem Bauernhaus untergebracht, so als Gast, und die kochen noch ein. Wir schmeißen alles bloß in eine Gefriertruhe. Aber ey, das hat was, ne? Und da habe ich dann auch so ein Gummiband rumliegen sehen und habe gesagt, kann ich das mitnehmen? Und haben die gesagt, ja, warum? Und habe ich gesagt, ja, ich will Ursachen, Auswirkungen und sogar Lösungen ein Stück weit mit euch finden. Und vielleicht hilft uns dieses Gummiband, dieses Einmachgummi. Nehme ich, wozu ist ein Gummiband geschaffen? Naja, damit es elastisch ist, ne? Das ist halt beim Gummi so. Das ist seine Existenzberechtigung. Und das Gummiband kann man auch ziehen und ziehen und ziehen, das ist ja alles richtig. Aber, ihr Frauen, wie ist denn das, wenn man das dauernd gezogen lassen würde? Dann würde es porös, dann würde es irgendwann mal fatzen, irgendwann kaputt gehen, weil die Spannung ist zu doll. So ein Gummiband, damit es nicht kaputt geht, braucht immer wieder, dass es so eine Ruhephase hat, um regenerieren zu können. Und dann, wumm, dann brauchst du diese wieder, dass auseinandergezogen wird. Dafür ist es ja geschaffen. Wenn wir das schon als Einstieg in unser Thema heute Morgen haben, das ist noch ein bisschen platt. Aber vielleicht kann es uns den Weg weisen. Gezogen zu werden, Anforderungen zu haben, ah, das brauchen wir, sonst gehen wir ein, sonst gammeln wir. Und meine Mama mit 80, als wir dann letztens mal alle wieder auftauchten, da hat sie gesagt, ach, es ist so schön, dass ihr da seid, endlich mal wieder gebraucht zu werden. Aber als wir gingen, hat sie gesagt, gut, dass ihr geht. Und das ist das, glaube ich. Gebraucht zu werden, in dieser Welt, na klar, einen Platz zu haben, eine Platzanweisung, das ist es, das brauchen wir, sonst vergammeln wir. Aber auf der anderen Seite eben, und nehmen wir das doch gleich als erstes mit von heute Morgen, wir brauchen die Ruhephasen. Und das, denke ich, ist das, was dir und mir helfen kann. Dieses Gezogensein nach rechts, nach links, dieses eingeengt zu werden, das ist es. Da gibt's ja diesen Druck von außen. Oh, diese Termine. Ich habe einen Zeitmanagement-Kurs jetzt wieder mitgemacht, weil ich einfach ersoffen bin im Laufe der Zeit. Diese E-Mail-Geschichte ist ja sowas Tolles. Aber du solltest sofort antworten. Wenn du das mal eine Weile nicht machst, dann kommt gleich, ja, ist da was defekt oder bist du defekt? Und deswegen Termine, diese Verpflichtungen, die da einfach sind. Da hast du deine Kinder, da hast du deine Frau, deinen Mann, da hast du deine Eltern, da hast du das in der Gemeinde, dann der Beruf, der dich ganz fordert, dann dort. Diese Zugzwänge auch. Geht ihr gern zu Geburtstagen? Ich nicht zu allen. Ich habe da in eine riesen Familie reingeheiratet. Da tauchen nach 30 Ehejahren immer noch Leute auf, die mit meiner Frau verheiratet sind. Und da erwartet man, dass man zu vielen Geburtstagen geht. Wenn man aber so wie ich 37 Wochen im Jahr unterwegs ist, dann heißt es immer, bist nie da? Du hast wohl was gegen mich. Und dann überlegst du, dann bist du wirklich mal daheim und dann solltest du zu Tante Frieda. Meine Frau meint, ich wäre menschenscheu geworden. Weil dann brauchst du so viel Überredungskünste, dass ich diese Zwänge dann auf mich nehme und dahin gehe. Und im Grunde würde ich am liebsten nur vor unserem Ofen hocken mit Glasscheibe und da flackert's drin.
Ich hocke da gar nicht lange, ich schlafe dann sowieso ein. Aber das wär's doch, oder?
Dieser Druck von außen, er wird immer schlimmer.
Aber eben auch der Druck von innen. Und ich denke, das ist es, was uns noch mehr zusetzt. Diese Unruhe, die manchmal da ist. Ich arbeite gerne. Aber wenn dann so im persönlichen Bereich Spannungen kommen, ich habe einen Freund verloren wegen einer Nebensache. Wir haben uns so zerstritten. Da fasst dich an den Kopf und dann wachst du nachts um 3 auf und denkst, was ist das, weil die Unruhe in dir ist.
Ich nehme jetzt Johanniskraut.
Kennt ihr das? Soll helfen, sagt der Aldi. Merkt ihr, so die alten Mittel, bisschen beruhigt schon. Aber wenn du dann von 3 bis 5 wach liegst und das Sorgenkarussell geht, und dann solltest du schlafen, weil du am nächsten Tag Termine hast, weil du gefordert bist und die Unruhe aber lässt dich nicht zur Ruhe kommen. Kennt ihr das? Ich durchleide es gerade. Dann die Hektik. Ich komme mir manchmal vor wie im Hamsterrad. Je schnell man dann alles angeht, umso mehr kriegt man noch und umso schneller musst du laufen. Und das ist ja das, was uns auf Dauer eben kaputt macht, wo wir nicht mehr können. Und dann noch das schlechte Gewissen. 4 Kinder großgezogen. Oh wei, oh wei. Ich war oft nicht daheim. Und dann hast du als Vater das schlechte Gewissen und denkst, ja, man sollte vielleicht doch mehr. Und jetzt als Opa. Letztens kam mein Sohn, der Jüngste, der ist jetzt 22 oder 23, ändert sich dauernd. Der kam auf mich zu, der hat gerade das Buch gelesen, Der Weg zum ungezähmten Mann, wo so die Männer noch richtig beschrieben werden und die Rolle des Mannes und so. Er kam dann zu mir und sagte, Papa, du warst ein schlechter Vater.
Das sitzt, oder?
Wo du sowieso schon ein schlechtes Gewissen hast. Und dann sagt er, warum bin ich ein schlechter Vater gewesen? Und dann hat er gesagt, ja, in dem Buch, Der ungezähmte Mann, da steht drin, dass der Vater dem Sohn beibringt, wie man sägt, wie man Bäume fällt, wie man eine Mutter da aufdreht, ob rechts oder links rum oder so. Also das hast du nie gemacht. Ah, du warst ein schlechtes Vaterbild. Und dann guckte er mich an, nachdem ich dann ganz demoralisiert war und sagte, aber du hast mir das Gefühl gegeben, dass du stolz auf mich bist. Und das war mehr.
Tschakka!
Aber merkt ihr? Das schlechte Gewissen ist doch da. Und das noch dazu, innen drin, neben der Fülle, die da eben kommt. Wir sind ja hier in diesem Gemeindesaal und deswegen... Ich bin sowas von begeistert, dass die Bibel so aktuell ist und so praktisch ist und da hinein dir und mir etwas über die Ursachen, über die Auswirkungen und über die Lösungsansätze sagen will. Ich habe uns ein Gotteswort aus Psalm 34, die Verse 5 und 6. Da heißt es nämlich von einem, der auch in solcher Situation war, als ich den Herrn suchte, nämlich als ich betete, antwortete er mir und er rettete mich aus, im Hebräischen steht da eigentlich, in aller meiner Furcht, in dem, dass ich nicht mehr aus noch ein wusste. Die auf ihn sehen, Hebräisch weg hinsehen, werden strahlen vor Freude. Von diesen 2 Versen her habe ich 3 kurze Punkte, die wir mitnehmen können. Nämlich erstens, in der jeweiligen Situation zur Ruhe kommen. Der Psalmist schreibt hier, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Mein Erfahrungswert ist das nicht. Beten und wups, es wird alles anders, kann ich Ihnen nicht versprechen. Haben auch viele hier in unserer Mitte schon erlebt, du betest und es wird eben nichts anders. Du wirst nicht aus der Situation oft herausgerissen, aber es ist das, dass wir in der Situation, machen wir weiter, erleben, dass da etwas anders werden kann. Ich will es mal deutlich machen mit dem, als unsere Kinder so klein waren, hatte ich mein Arbeitszimmer unterm Wohnbereich und wenn ich zum Essen kommen sollte, dann haben die Kinder so richtig getrampelt auf dem Boden und ich wusste, ich muss hochkommen. An dem Morgen hatte ich einen Zeitungsartikel abzuliefern und das war eine Terminsache, das musste fertig werden, das wusste ich. Und oben trampelte das die ganze Zeit. Ich wusste, ich muss gar nicht zum Essen kommen. Ich bin schier draufgegangen. Dieser Druck und dieses Innen drin und... Aber das Wunderbare eben, beten. Nicht wie der Psalmist beten und wups, es wird alles anders, denn ich muss Ihnen gestehen, mein Gebet war sicherlich nicht so ganz theologisch sauber. Nämlich, ich habe gebetet, oh Gott, lass, dass da oben eine Bombe explodiert und endlich Ruhe ist. Gut, dass Gott nicht alle Gebete erhört. Es ist keine Bombe explodiert. Aber während ich betete, wurde bei mir was anders. Der Krach blieb, aber, darf ich es mal prosaisch sagen? Während ich betete, deuchte es mir, als ob da Engel Boccia spielen würden. Also, ich konnte mich auf einmal freuen, dass da Krach oben war. Denn wer von euch hat 4 Kinder großgezogen, hat 4 Kinder, hat Kinder im Haus? Wenn 4 Kinder zusammen sind mit meinem Temperament, wenn 4 Kinder zusammen sind und da ist nichts zu hören, dann ist gefährlich. Dann ist es gefährlich. Dann stellen die was an. Oder die sind halt krank und das ist natürlich auch eine Katastrophe. Und deswegen, während ich betete, und das ist der Schlüssel vielleicht, um aus dem Ganzen, was uns da so zieht, nach allen Seiten zur Ruhe zu kommen, nicht aus der Situation werden wir oft herausgerufen, aber in der Situation es zu erleben, dass auf einmal eine Ruhe da ist. Nämlich, ich konnte auf einmal sagen, Gott, die sind von mir und die sind gesund. Und die werden tapfer und geschickt fürs Leben, dadurch, dass sie sich streiten. Die Einzelkinder haben es ja nachher schwer, vor allen Dingen die Partner dann. Weil die haben das nie erlebt, wie man tüchtig wird fürs Leben. Und da sind die Eltern auch mit noch dran oft und müssen manches erleiden. Und deswegen, ich fing auf einmal an, mich zu freuen, dass da Krach war. Und konnte meinen Zeitungsartikel schreiben. Und das will ich einfach heute mitgeben. Ich glaube, wir sehnen uns immer nach dem, dass uns so manche Last und mancher Zwang und manches genommen wird. Und das wäre auch klasse. Aber dadurch hätten wir noch nicht die Ursache irgendwo angegangen. Sondern, das Zweite hier, in der Bibel begrüßte Jesus immer seine Jünger mit diesem Friedensgruß Shalom. Und Shalom, übersetzt aus dem Hebräischen ins Deutsche, ist die Gesamtheit, und jetzt kommt's, des Inneren und äußeren Wohlergehens. Aber wie ich es geschrieben habe, es fängt innen an. Und ich glaube, das ist das Entscheidende für dich und für mich, dass es innen anfängt. Gut, ich sagte das auch mal so. Und nachher kam eine Frau auf mich zu. So ein bisschen in der Seelsorge hat man ja schon Erfahrungswerte. Ich sah es ihr an, vor allen Dingen an ihren Augen. Sie war kurz vor einer Erschöpfungsdepression. Und sie sagte, ja, was soll ich denn machen? Ich kann nicht mehr. Ich bin wirklich am Ende. Dann habe ich gesagt, jetzt gehen wir mal abseits. Hören wir mal miteinander auf das, was da gerade läuft. Ich habe auf jeden Fall Zeit für sie. Und dann haben wir uns hingesetzt, so abseits. Und dann hat sie erzählt und hat gesagt, sie hat eine Tochter, 1,5 Jahre, die war schon trocken. Jetzt hat sie Zwillinge gekriegt. Und weil die halt in die Windeln machen, macht die Große auch noch in die Windeln wieder. Sie guckte mich an und sagte, 3 in den Windeln. Und dann sagte sie, und dann habe ich Schwiegermutter daheim als Pflegefall. Und anstatt dankbar zu sein, nörgelt sie an mir rum, weil ich ihr scheinst den Sohn weggenommen habe. So sagt sie sogar. 3 in den Windeln, Schwiegermutter als Pflegefall. Und dann guckte sie mich an und sagte, mein Mann und ich, wir sind selbstständig. Gipser. Ist hier jemand Gipser? Sie auf jeden Fall sagte, und das ist ein Schlamper. Überall lässt er Dreck rumliegen und dann schreibt er nicht auf, wie lange er auf der Baustelle war und ich muss eine Rechnung schreiben. Ich drehe noch durch. 3 in Windeln würden lang. Dann noch Schwiegermutter. Und dann noch ihn. Sie konnte nicht mehr. Ich habe gesagt, und? Wie sieht es aus mit innen drin? Können Sie zum Beispiel beten? War meine Frage. Und dann guckte sie mich an und sagte, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ändert sich ja nichts. Dann habe ich gesagt, das stimmt, äußerlich vielleicht nicht. Aber innen drin. Ich habe ihr dann angeboten, darf ich dann beten für sie? Und dann hat sie gesagt, na schaden kann's nicht. Und dann habe ich mit ihr gebetet, für sie gebetet. Klar, nachher bin ich dann in der Gemeinde hin und habe gesagt, ihr müsst Nachbarschaftshilfe organisieren. Man kann nicht nur fromm reden, sondern hey, die brauchen jetzt Hilfe. Dann haben die sich mit der BFA rumgestritten, wegen so einer Mutter-Kind-Kur. BFA? Bundesförderung oder wie heißt das? Ist egal. Naja, irgend sowas, ne? Die hat es natürlich dreimal abgelehnt, aber dann konntest du doch noch fahren nach Langeoog. Nach Monaten kam ich da wieder in der Nähe vorbei. An der Autobahn war Stau. Ich dachte, bevor ich da rumstehe, fährst du ab und guckst mal bei der Frau vorbei. Ich klingelte, sie machte auf. Ich sah in ihren Augen, irgendwas war anders. Ich kam in die Küche, es sah aus wie nach einem Bombeneinschlag. Aber wir haben eine Tasse Kaffee getrunken und dann fragte ich, und, was hat sich verändert? Und dann hat sie gesagt, na, äußerlich nicht viel. Es sind nur noch zwei in Windeln. Die große ist jetzt wieder trocken. Und dann habe ich gesagt, und? Ja, Schwiegermutter ist noch biestiger geworden, aber jetzt kommen sie auch von der Diakonie und helfen wenigstens morgens. Und dann sagte ich, und, ihr Mann? Und dann lächelte sie und sagte, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans wohl nimmer mehr. Da brauche ich wohl nicht auf Besserung zu warten. Dann habe ich gesagt, aber ich merk's ja bei Ihnen, Sie lächeln sogar. Und was ist denn anders geworden? Und dann guckte sie mich an und sagte, innen drin ist was anders geworden. Und das wünsche ich Ihnen von Herzen heute Morgen. Dass dieses Wunder eben auch geschieht. Drumherum wird's vielleicht so bleiben, auch nach diesem Morgen. Aber aus der Situation werden wir wohl nicht immer herausgeholt. In der Situation zu dieser Ruhe zu kommen, das ist Gottes Angebot an dich und mich. Ich habe ihr dann die Frage gestellt, wo kommen Sie denn zur Ruhe? Und dann hat sie gesagt, ja, es klingt zwar jetzt wohl nicht fromm, aber manchmal gehe ich aufs Klo. Das ist der einzige Ort, wo die alle nicht hinkommen und ich meine Ruhe habe. Und dann sagt sie, allzu lange geht das ja nicht, aber das ist es, um wieder durchstarten zu können. Ursache, das vielerlei. Auswirkung, dieses Gefühl, ich kann nicht mehr, ich bin überfordert. Aber dann innen drin, das, was anders wird, in der Situation. Wer von Ihnen ist schon über 50? Ich auch. Solidargemeinschaft der Leidenden. Denn wo habt denn ihr es bei der Wirbelsäule? Habt das oben im Nackenbereich oder unten im Lendenbereich? Ich habe bei L5 drei Bandscheibenvorfälle hintereinander. Das war der Horror. Erste Bandscheibenvorfall L5 unten. Oh, was habe ich Tabletten geschluckt. Zweite war ein bisschen kuriert. Bandscheibe über L5. Nochmal Schmerzen. Meine Frau hat dann so auf Hausmittel zurückgegriffen. Die hat da so ein Kirschkernkissen besorgt und das in eine Fritteuse rein, in die Mikrowelle rein und dann da hinten raufgelegt. Hat wirklich ein Stück weit gelindert. Früher habe ich über sowas gelacht, aber gut, zweite Bandscheibenvorfall ging noch, dann kam es wieder L5 unten und noch schlimmer. Zum Arzt und der sagte, oh Herr Mauer, wahrscheinlich müssen wir da L5 rausnehmen, dann werden sie versteift, also mit so einem Titankörbchen vorne aufgeschnitten, hinten. Und dann sagte er, aber dann, wer weiß, wie lange das hält, dann bricht's halt oben und unten irgendwann und eine Sprudelkiste dürfen sie sowieso nicht mehr schleppen. Ich habe Panik gekriegt. Erstmal die Schmerzen, dann diese Zukunftsperspektive und dann habe ich gesagt, und? Und dann hat er gesagt, na, vorher schicke ich sie in die Röhre. Wart ihr schon im CT? Ich war in der geschlossenen Röhre. Also kam dahin und dann sagte die Krankenschwester, die war unheimlich nett, legen Sie sich jetzt rein und dann wird der Deckel zugemacht. Aber sie sagte, viele kriegen dann eine Panikattacke und deswegen bekam ich einen Kopfhörer auf. Und sie sagte, wenn so diese Schichtaufnahmen vom Computer gemacht werden, dann kriegen sie so Chill-Out-Musik. Also sowas, was beruhigen soll. Und da habe ich gesagt, und? Ja, und dann kriegen sie noch so ein Bällchen in die Hand. Und wenn sie trotzdem Panik kriegen, dann drücken sie rauf, dann machen wir den Deckel auf. Aber machen sie das ja nicht, sagte sie. Denn dann müssen wir wieder von vorne anfangen, dann dauert es dementsprechend länger. Und das Dritte, was sie sagte, war die größte Herausforderung. Nämlich dann sagte sie, und 20 Minuten liegen bleiben, nicht bewegen, weil die Schichten vom Computer da, die müssen ja aufeinander nachher passen, damit die Ärzte was sehen, also nicht bewegen. Der Deckel ging noch zu und ich war eigentlich ganz fröhlich, die Musik hat mich zwar aufgeregt, aber sollte beruhigen. Und dann fing es an, überall zu beißen, zu jucken. Ich war vorher extra unter der Dusche, aber es hat überall gejuckt und ich dachte, ich muss mich kratzen, aber ich durfte ja nicht. Und dann die Angst, was wird? Wie wird die Operation? Wie wird's mit meinem Leben? Ich will doch jetzt noch nicht da wie so ein Alter rumlaufen und ach, ganz allein. Ich war versucht, darauf zu drücken aufs Bällchen. Und ich weiß nicht, wie andere so eine Computertomographie in diesem Sarg da überleben. Ich kann nur sagen, es war so, was von wohltuend beten zu können. Zu sagen zu können, Gott, kein Mensch ist da. Und nur diese Maschine da. Und die Angst, aber du bist doch da, du hast es versprochen in deinem Wort. Die 20 Minuten waren trotzdem eine Ewigkeit. Ich wurde nicht herausgenommen. Aber in der Situation, ich denke, das ist es. Und wenn wir das als erstes mitnehmen, weg mit der Illusion, wenn das und das nicht wäre, wenn wir raus wären aus der Situation, dann wäre Frieden, dann wäre Ruhe, dann ging es uns super. Auch schon in den Herausforderungen darf etwas anders werden. Kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich hier in diesem Bibelvers, durch Wegsehen können, zur Ruhe zu kommen. Nämlich hier heißt es, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettet mich aus in aller meiner Furcht, die auf ihn weg hinsehen. Und da ist zuerst das Wegsehen im Hebräischen mit drin. Wegsehen. Nun, das ist so einfach gesagt. Ich habe nicht oft aufgepasst im Unterricht, aber Biounterricht bei den Reptilien, da habe ich zugehört. Zum Beispiel, wie Schlangen so ihre Beute jagen. Boah, interessant wie nur was. Nämlich, was macht eine Schlange? Eine Schlange schleicht sich an. Und dann nehmen wir mal an, so ein Häschen zum Beispiel sitzt da und dann stellt sich die Schlange vor diesem Häschen auf und macht gar nichts. Schaut einfach den Hasen an. Und der Hase, das wissen wir, der müsste eigentlich nur 2, 3 Haken schlagen und wäre weg. Aber was haben wir gelernt im Biounterricht? Was macht der Hase? Hypnotisiert guckt er der Schlange in die Augen. Und wartet so lange, bis die Schlange den Hasen verschluckt. Vielleicht sitzt auch die eine oder andere heute Morgen hier und sagt, mir geht's doch gut. Die Schlange ist schon unterwegs. Garantiert kommt was. Und dann stellt sich's auf. Und dann ist einfach gesagt, wegzusehen. Aber dieses Bild ist legitim. Auf den ersten Blättern der Bibel heißt es von dem Nachkommen Evas, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Sie aber wird ihm in die Ferse stechen. Da ist der Hinweis auf Jesus Christus, diesen Gottessohn, schon drin auf den ersten Blättern der Bibel. Der diese alte Schlange, der den Gegenspieler Gottes verscheuchen kann. Wir sind oft hypnotisiert und sehen nur eben das Wegsehen, nicht verdrängen. Nehmt das von heute Morgen mit. Was psychosomatisch sich das rächt, wenn wir was verdrängen, das wissen wir alle. Und von anderen wissen wir es auch. Das kommt körperlich irgendwie wieder. Aber Wegsehen ist eine Chance für dich und für mich, um wirklich es erleben zu können, dass uns nicht alles zu viel ist, sondern dass wir auf einmal wieder Kraft haben für das, was nötig ist. Als unsere 4 so hochwuchsen, da hat meine Frau, weil ich preußisch erzogen bin und da ist immer Ordnung, hat sie versucht, Ordnung zu halten. Und dann kam mal eine Frau und meine Frau war am Ende. Und diese ältere Frau guckte meine Frau an und sagte, was ist mit Ihnen los? Sie hat es mir nachher erzählt. Und dann hat sie gesagt, ich halte es nicht aus. Die 4, ich räume auf und kaum sind die wieder da. Warum räume ich überhaupt auf? Und dann hat die Frau meine Frau angeguckt und hat ihr gesagt, die Kinder wissen später nicht, ob immer aufgeräumt war. Aber die wissen, ob Mama genervt war oder nicht. Und deswegen hat sie ihr den Tipp gegeben, schauen Sie doch weg von dem, wo es unordentlich ist. Ein Zimmer langt doch, wenn das aufgeräumt ist in der Wohnung. Da schiebt man da den Gast rein. Ein Zimmer. Und dann sagte sie zu meiner Frau, und bei den anderen darf man doch sehen, dass gelebt wird, oder? Meine Frau sagte mir das dann und ich sagte, na ja, lieber drei Zimmer aufgeräumt. Aber dann im Laufe der Zeit wegsehen zu lernen, ist nicht so einfach. Das ist so einfach gesagt. Aber das ist das Wunderbare, dass wenn einem wirklich was nervt, dass man's ausspricht. Und deswegen auch auf dem Heimweg, weiß nicht, was ihr dann zu reden habt. Aber sprecht's doch mal aus, was auch euch fertig macht. Ich bin zum Beispiel die 68er Auslaufmodelle. Ich habe noch Cowboystiefel an. Auch unterm Talar. Ich habe alle Rechte als Pfarrer der Badischen Landeskirche. Aber wisst ihr, das ist ein toller Schuh. Das ist ein Lebensgefühl. Das ist kein Schuh, sondern Weite. Freiheit. Aber das Verrückte ist, wenn ich nach Hause komme, wir haben in der Diele einen Schuhschrank. Aber da bin ich noch nicht daheim. Wenn ich in die Küche komme, unterm Esstisch, da lasse ich meine Schuhe dann. Meine Stiefel ziehe ich unterm Esstisch aus. Ich sitze dann da in der Küche, da wo der Vater sitzt, auf der Eckbank, da wo das kurze Stück ist. Oh. Als wir gerade jetzt im Urlaub waren und dann schon beim Reden waren und unsere verschiedenen Erwartungen austauschten, da sagte sie auch, Flossi, da darf ich noch eins nachlegen? Und dann habe ich gesagt, immer. Und dann sagte sie, Klausita, zieh doch deine Schuhe in der Diele aus. Immer unter dem Esstisch. Und dann habe ich gesagt, ja und? Da sagte sie, ja, unsere vier Kinder haben es auch gehabt. Wenn die zu Besuch kommen, jeder zieht unter dem Küchentisch seine Schuhe aus. Und sie guckte mich an und sagte, sogar die Schwiegerkinder schon. Und dann habe ich gesagt, guck doch weg. Und dann hat sie gesagt, na, du kannst sie auch ein bisschen ändern. Wichtig ist, drüber zu reden. Was nervt euch am anderen? Weiß der andere das? Aber hast es ihm auch mal wieder ins Bewusstsein hinein zugerufen? In einer guten Atmosphäre, sonst geht's daneben. Nicht verdrängen, sondern wegsehen. Das heißt, wenn man es ausgesprochen hat, kann man es auch wieder weglegen. Dann nervt es nicht mehr so viel. Meine Frau bekam vor 20 Jahren bösartig Krebs. Es war gerade so ein Krebs beim Explodieren. Damals unsere vier kleinen Kinder. Wir wussten echt nicht, ob sie überlebt oder nicht. Und dann bist du verzagt. Aber ich weiß noch, das war um die Adventszeit rum, Weihnachtszeit. Es war dritter Advent, ich habe einen Gottesdienst gehabt. Nach dem Gottesdienst kam eine Frau auf mich zu und sagte, sie ist so verzagt, sie kann nicht mehr. Und dann dachte ich, das kann ich nachvollziehen. Wir wissen nicht, ob Mama überlebt. Auch wenn du betest, gell? Bei manchen lässt Gott zu, dass dann der liebe Partner nicht mehr da ist. Und du hast nichts in der Hand, aber du bist in seiner Hand. In aller Schwachheit hatte ich den Gottesdienst gehalten und die stand nun vor mir und sagte, ah, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, warten Sie, wir gehen ein bisschen abseits, wenn die anderen weg sind und dann tauschen wir einander aus und dann beten wir miteinander. So eine Hilfe. Und dann waren die anderen weg, wir waren abseits und dann sagte ich, was belastet Sie denn so? Was zieht denn gerade an Ihnen? Und dann guckte sie mich an und sagte, jetzt haben wir einen dritten Advent. Und ich habe erst vier Sorten Weihnachtsgebäck gebacken. Ich saß zuerst da und dachte, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Gell, als Mann habe ich natürlich dann erstmal eine blöde Antwort gegeben. Ich habe gesagt, der Aldi hat so viel, da gibt's schon im Sommer welches zu kaufen. Aber vielleicht kann die eine oder die andere dem nachempfinden, das war so, ihre Mama hat das geschafft und alle schaffen das und sie schafft's nicht. Und das war für sie so ein Berg, so eine Überlastung, das war einfach am Ende, war sie. Ich habe dann zu ihr gesagt, ich habe noch nie gebetet wegen Weihnachtsgebäck, aber machen wir's, dass sie innen entkrampft wird. Denn merkt er, es fängt innen an, mit dem wegsehen zu können. Nach Jahren traf ich die Frau wieder und die sagte, ich mache immer nur noch drei Sorten. So geschickt. Beim Bäcker gibt's die sind wie hausgemacht, wie selbstgemacht. Aber das ist nicht so einfach wegzusehen. Und deswegen, ich will hier heute nicht nur eine platte Antwort geben, sondern das ist durchlitten. Gerade als meine Frau dann diese Krebserkrankung hatte, uns ist es geschenkt worden, dass sie am Leben geblieben ist. Aber sie machte so 40 Bestrahlungen, dann Chemo und ihr ist alles ausgegangen. Und dann machte sie 5 Jahre eine Hormonkur. Und wir Männer wissen ja gar nicht, was bei euch Frauen da bei den Hormonen los ist. Sie ist auseinandergegangen und klar, Mama kam dann aus Norddeutschland und die kam dann für 5 Wochen. Das war schön lang. Wir waren dann zum Beispiel einkaufen, meine Frau und ich, damit sie wieder was anzuziehen hatte, weil eben die Figur sich durch die Hormonkur verändert hatte. Ich hatte den Wagen noch unten, war gerade beim Parken, sie war schon hochgegangen. Als ich dann zur Tür kam, heulte meine Frau oben. Das hörte ich nach unten vom Schlafzimmer her. Ich dachte, hoppla, meine Frau kommt von der Landwirtschaft, die heulen nicht, die schaffen. Ich dachte, oh, die Hormone. Bin dann hoch, stand sie vor dem geöffneten Kleiderschrank. Dann habe ich gesagt, Uli, was ist? Ja. Dann habe ich gesagt, was ist? Haben wir was gekauft, was du schon hängen hast? Das passiert ja manchmal. Dann hat sie gesagt, nee, nee. Dann habe ich gesagt, ja, was ist denn? Und dann brach es aus meiner Frau aus. Deine Mutter spioniert hinter uns her. Deine Mutter dringt in unsere Privatsphäre ein. Dann habe ich gesagt, ja, warum, was? Ja, deine Mutter hat, während wir einkaufen waren, den Kleiderschrank aufgeräumt. Ich habe gesagt, na, Hauptsache Ordnung. Aber ich glaube, das war nicht gut. Gut, ich bin mit meiner Frau verheiratet. Das war immer bei uns in der Beziehung auch das Oberste. Ich habe sie in den Arm genommen und habe gesagt, Ulrike, stimmt, Mama hätte nicht aufräumen sollen. Wenigstens nicht im Schlafzimmer. Bin dann runtergegangen, was heute noch, wo Mama saß. Und habe zu ihr gesagt, Mama, du hast oben aufgeräumt? Ja, war sie ganz freudestrahlend und hat gesagt, ich habe geholfen. Dann habe ich gesagt, das darf nicht, das war unmöglich. Wie kannst du in unsere Privatsphäre eindringen? Jetzt hat die geheult. Oben hat meine Frau geheult. In der Küche hat meine Mutter geheult. Ihr Männer, kennt ihr das? Du wirst zerrissen? Hey, hier? Da denkst du, das kann ja wohl nicht sein. Am liebsten wäre ich auch gegangen und hätte geheult. Nee, das mache ich dann doch nicht. Aber dann zu meiner Frau hochzugehen und zu sagen, du, sieh doch jetzt da weg. Sieh doch drauf, dass Mama es gut gemeint hat. Und dann nochmal wieder runterzugehen zu meiner Mama und zu sagen, Mama, das Gegenteil von gut ist nicht schlecht. Sondern das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und lass uns alleine, wir kommen zurecht. Hilf, wenn wir dich drum bitten. Und deswegen, ich sag's meiner Frau jetzt, die selber Oma geworden ist, Schwiegermutter, halt dich raus. Und ich sag dann immer, weißt du noch, meine Mama damals vor dem Kleiderschrank? Sagt sie, ja, ja. Denn unser Sohn, das ist der dritte Sohn, erst die Mädchen, dann die 2 Jungs, unser älterer, der ist verheiratet mit einer Österreicherin. Darf ich das dir sagen? Die sind echt anders. Schauen wir mal, ist ihr Wort. Schauen wir mal und dann bleibt alles so, wie es ist. Es klingt echt so nach Kaffeehaus. So. Schauen wir mal. Und meine Frau denkt, der Junge verhungert noch. Die hat noch nie gekocht. Das macht er immer. Und ich sage dann immer, Ulrike, halt dich raus. Darf ich es als Opa? Darf ich es als Mann? Darf ich es einfach euch heute Morgen so weitergeben? Halt dich raus. Lass die ruhig einen Dreck ersticken. Denk ruhig, sie verhungern. Das ist noch niemand verhungert und im Dreck erstickt. Wenn sie dich bitten, dann komm. Omas sind unbezahlbar. Und Opas sicherlich auch. Aber wegschauen, wegsehen ist eins der schwersten Sachen. So einfach formuliert, aber dann doch so schwer. Ist es bei dir Weihnachtsgebäck, was dich auch schon gepackt hat? Oder sind es die Sorgen eben im Blick auf den Beruf und die Doppelbelastung Ehe? Dann eben ist es im Blick auf die Kinder oder im Blick auf die älter gewordenen Eltern? Welche Zerreißproben machst du gerade durch? Aber das Schöne war eben auch, als meine Frau dann mit Krebs im Krankenhaus lag und wir echt nicht wussten, ob sie überlebt oder nicht. Wenn ich sie dann besuchte, haben wir zwei miteinander noch gebetet zum Schluss. Und dann, klar, wenn dann noch andere da im Zimmer lagen, mir liefen die Tränen, ihr auch. Wir wussten auch nicht, wie es ausgeht. Aber meiner Frau sagten dann die mit ihr da als Patientinnen lagen, bei euch ist was anders. Ich kann gar nicht sagen, was anders ist. Aber ich kann Ihnen nur Mut machen, auch heute Morgen das selber zu praktizieren. Und auch andere, von denen Sie wissen, dass die beten können, anzusprechen, komm, bet für mich. Und wenn du dann sogar noch Mut hast, dass wir miteinander beten, um wegsehen zu können. Kommen wir zum dritten, nämlich durch Fokussieren aufs Eigentliche zur Ruhe kommen. Die da hinsehen auf ihn, werden strahlen vor Freude, steht da in Psalm 34. Nach dem Wegsehen zu können, kann man sich auch wieder auf was anderes fokussieren. Ich habe ein Gemälde mitgebracht. Sehen Sie es bis nach hinten? Ich habe mich verkünstelt wie nur was. Aber wenn man genau hinguckt, ist halt ein schwarzer Klecks. Aber es ist typisch. Wenn ich Ihnen das Bild hochhalte, werden wohl 90% den schwarzen Klecks sehen. Prozentual ist aber viel mehr weiß, oder? Und ich glaube, das ist es. Wenn man wegsehen lernt von dem schwarzen Klecks, sieht man auf einmal, was alles noch weiß ist. Hier sind in unserer Mitte Leute, die nicht verheiratet sind, die denken, oh ja, Mensch, so alleine sein, das ist es. Schwer. Ist auch schwer. Ganz schwer. Aber darf ich euch sagen, ihr könnt das Fenster noch aufmachen, wann ihr wollt. Bei euch ist der Euro noch ein Euro wert, bei mir nur 17 Cent. Gell, und deswegen, man kann sich fixieren drauf. Dann sind hier Leute, die keine Kinder bekommen konnten. Meine eigene Schwester hat das durchglitten. Und gerade jetzt im Alter wird es ihr noch schmerzlicher bewusst. Aber die sind ein Lehrer-Ehepaar. Und wenn die mittags nach Hause kommen, machen die erstmal 2 Stunden Mittagsschlaf. Sie haben sich ihr Leben so eingeplant. Herrlich. Kann keiner mit Kindern. Oder da sind Leute, die haben kleine Kinder wie ihr. Könnt ihr noch schlafen? Oder kommen gerade Zähnchen? Dann denkt man, oh, wenn sie mal groß werden. Aber wenn sie so klein sind, dann weiß man wenigstens nachts, wo sie sind. Wenn sie dann größer sind, werden die Sorgen anders. Und deswegen, gell, man kann sich fixieren auf seinen schwarzen Fleck und kann dauernd denken, aber das war ja mein zweiter Punkt, wegsehen zu können. Um hinsehen zu können auf das, was doch da ist. Und ich mache euch Mut, heute auf dem Heimweg auch und dann daheim mal einfach innezuhalten und zu überlegen, Mensch, wo ist denn bei mir eigentlich noch hell? Und wenn wir uns darauf wieder fokussieren lassen, dann ist das auch noch da, der schwarze Fleck. Wir verdrängen ja nichts, wir tun ja auch nicht so, als ob das alles nicht da wäre. Aber dann muss es nicht mehr dich und mich so ganz fertig machen. Klar, manchmal muss man auch einen Psychologen mit einbeziehen, Psychotherapeuten. Und es ist gut, dass es Pharmakas gibt, die einem über eine Wegstrecke auch helfen. Unsere zweite zum Beispiel, die hat vor 2 Jahren unser zweites Enkelkind bekommen und die bekam jetzt die Wochenbettdepression bis heute. Und dann ist einfach gesagt, schau weg. Letztens kam sie wieder ganz verheult. Ach, der Kleine ist ein Wonnepfropfen. Und ich habe zu ihr gesagt, du, was ist los? Ja, sie hat nicht schlafen können. Und habe ich gesagt, ja, konnte der Kleine euch wieder nicht in Ruhe lassen? Dann hat sie gesagt, doch, der hat durchgeschlafen. Dann habe ich gesagt, ja, warum, was war mit dir? Und dann guckt sie mich an, sie hat Abitur, und sagt, ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können, weil ich mir überlegt habe, wenn der mal in eine Schule kommt, ob ich dem wohl bei den Hausaufgaben helfen kann. Gell, als Vater denkst du, du lachst jetzt. Oh, das ist ja ganz falsch. Das war ihr Problem. Sie sah nur diesen schwarzen Fleck. Ah, ich habe zu ihr gesagt, du, geh mal wieder zur Ärztin. Vielleicht solltest du jetzt im Herbst die Dosis ein bisschen erhöhen, damit du nicht nur den schwarzen Fleck siehst. Darf ich so ehrlich zu euch sagen? Wo haben wir uns fixieren lassen auf diese Schlange? Wo haben wir uns fixieren lassen auf diesen schwarzen Fleck? Bisschen auch in der persönlichen Ebene, was da in Ehen gelitten wird, das gibt's ja gar nicht. Weil man nur noch die schwarzen Flecke sieht. Weil es einen nervt bis zum geht nicht mehr. es ist doch so viel Weiß dran. Bei mir war es zum Beispiel so, noch heute, im Wohnzimmer will ich gern mit meiner Frau reden, aber da schwächelt die ab. Wenn wir dann noch ein Gläschen Wein getrunken haben, so Markgräfler, ne, dann kriegst du so rote Wangen und dann ist aus. Wenn wir dann hochgehen ins Schlafzimmer, ich finde als Mann, das heißt Schlafzimmer, dann wird sie wieder wach und will reden. Und dann geht's immer so, Klaus, wieder, hörst du überhaupt noch zu? Ich knurre noch im richtigen Moment. Aber am nächsten Morgen, ich glaube, ihr könntet mich schlagen, ich wüsste echt nichts mehr. Was hat mich das schon aufgeregt? Aber ich muss euch gestehen, als sie in Krebsstation lag und wir nicht wussten, ob sie überlebt, konnte ich nicht schlafen. Und dann fiel mir auf, da nervt dich ja niemand. Das hat mir gefehlt. Ich habe sie brutto. Und deswegen, wenn sie jetzt mal wieder da anfängt zu erzählen, dann denke ich immer, ach, ich will mich auf das fixieren, sie ist überhaupt da. Hast du eine Partnerin, einen Partner noch? Dann danke Gott. Wenn nicht, du brauchst auch ein Gegenüber. Hast du es? Dann danke Gott. Wichtig ist, dass wir uns dann nicht fixieren lassen auf diese schwarzen Punkte, sondern dass wir hinsehen auf das Helle, auf das, was uns geschenkt ist. Aufs Eigentliche fokussieren. Wir haben uns vorhin ausgetauscht, Markus und ich. Er hat 25-jähriges Abitur gehabt. Ich vor 2 Jahren 35-jähriges Abitur in Braunschweig. Alle waren angeschrieben, meine Frau und ich, wir auch hin. Außer 2 sind alle von meinem Jahrgang erschienen. War sagenhaft. Aber ich kam mir schon komisch vor. Ich bin da nach Braunschweig gefahren und im Hotel auf dem Parkplatz schon sagte ich zu meiner Frau, oh, ich glaube, da bleiben wir nicht lang. Nämlich, da stand so ein dicker Mercedes. Dann daneben ein Cheyenne. Dann daneben ein Porsche. Und dann sogar so ein roter, so ein Ferrari. Und ich bin mit meinem Golf davor gefahren. Ich habe zu ihr gesagt, gut, jetzt gucken wir mal, wie das läuft. Aber sicherlich gehen wir um 22:30. Wir sind bis morgens 5 geblieben. Warum? Nachdem das fürstliche Essen war, hat jeder erzählt aus seinem Leben und da saßen sie alle und wir kannten uns ja von früher. Wir hatten damals in den 68ern so die Sturm- und Drangzeit. Hey, und dann, aus jedem ist was geworden. Aber dann haben sie erzählt und mir fiel auf, gerade der eine zum Beispiel, der ist bei der Dresdner Bank oder irgendwo da ganz oben irgendwo, der erzählte aber, er wäre schon 2-mal geschieden und die Frau, die er jetzt dann lange Zeit hatte, die hat ihn auch verlassen, weil mit ihm kann man wohl nicht leben. Er hätte wohl auch Kinder, aber nicht mal zu Weihnachten kommen die. Und er sagte dann zum Schluss, wenn ich es könnte, ich würde noch mal alles anders machen in diesen 35 Jahren. Dann kam die nächste dran, auch so eine Karrierefrau, die ist in Niedersachsen, da in Hannover, Intendantin vom NDR geworden. Oh, eine taffe Frau. Aber die sagte, ja, sie hätte die Männer alle in eine Wüste geschickt. Das wäre ja wohl nichts mit dieser Gattung, Mensch. Aber dann zum Schluss sagte sie auch den Satz, ich würde alles anders machen, wenn ich es nochmal könnte. Und so, weiß nicht, wahrscheinlich, weil der Satz mal drin war, wiederholte sich das. Ich kam dann als Drittletzter dran und ich sagte, ich bin verheiratet mit einer Frau, 30 Jahre. Die haben alle gesagt, hä? Mit einer? Und dann habe ich gesagt, ja, und ich bin immer noch unterwegs, so als Pastor, ich bin einer, der Gottes Wort verkündigt. Und ich sagte, manchen Krimi würde ich mir auch schenken, aber sonst würde ich es glatt nochmal machen. Und dann fiel gerade dieser Intendantin der Unterkiefer runter und sie guckte mich an und sagte, du hast doch früher so einen frommen Spleen gehabt. Ich habe gedacht, das fällt nie durch. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn es auf mich ankäme, glaube ich auch. Aber dass Gott mich durchhält. Er zwingt sich uns nicht auf, aber dass er da ist, das ist doch toll. Und dann sagte sie, da müssen wir nachher nochmal im persönlichen Gespräch miteinander das tiefergehend irgendwo erörtern. Und deswegen ist klar, dass wir bis 5 geblieben sind, oder? Meiner Frau wurden dieselben Fragen gestellt, wie kann man 4 Kinder großziehen? Und wie kann man mit so einem Mann es aushalten, 30 Jahre? Wenn du so dein Leben zurückschaust, gell, manchen Krimi würden wir uns sparen. Aber hast du dich aufs Eigentliche konzentriert? oder hast du funktioniert? Hast du oft gelitten unter dem, dass das Gummiband also dauernd an Überforderung irgendwo am Zerreißen war? Oder warst du jemand, der gesagt hat, ich pack die Herausforderung? Aber ich darf innen drin etwas erleben. Ich will schließen mit diesem Satz von Einstein. Wir kennen ihn, diesen großen Denker. Er hat mal gesagt, ich entscheide, wer oder was mich stressen darf. Das ist ja einfach gesagt. Aber ist was dran? Jetzt bei der Coaching-Ausbildung? Der eine Seminarblock da in Bielefeld in der Uni war schon irre. Da ging es um Mobbing-Opfer, wie wir denen helfen können. Und da hatte der Professor ein Mobbing-Opfer so präpariert, der kam halt rein und guckte so die Schultern hängen lassen und also da merkt man schon, der war fertig. Und dann hat er gesagt, Herr Mauer, stehen Sie doch bitte auf und beschimpfen Sie den. Und dann habe ich gesagt, ich bin Christ, also das mache ich nicht. Und dann hat er gesagt, gerade deswegen will ich ja, dass Sie das machen. Gell, für Sie ist das die größte Schranke noch. Überschreiten Sie die mal, fangen Sie mal an, den zu beschimpfen. Ich habe mich so ein bisschen gedrückt und dann habe ich angefangen, boah, das lief. Mensch, ich war sogar erschrocken, was ich dem alles an den Kopf geworfen habe. Und dadurch, dass er da wie so ein Häufchen Elend stand, hat das sogar noch Spaß gemacht. Ich schäme mich. Und dann sagte der Professor so dem, der da stand, der war ja präpariert, der war ja Schauspieler, sagte er, er soll sich anders hinstellen. Und dann stellte er sich aufrecht hin, guckte mir in die Augen und dann sagte der Professor, Herr Mauer, bitte jetzt beschimpfen Sie ihn weiter. Ging nicht. Weil der stand wie ein Bollwerk. Und er guckte mich an, so herausfordernd, so, hey Mauer, was willst du denn? Und so. Ich konnte ihn nicht beschimpfen. Wie wirst du nach Hause gehen? Schultern hängen lassen? Kopf hängen? Grund genug hättest du, oder? Ich auf jeden Fall. Aber wenn Einstein schon gesagt hat, ich entscheide, wer oder was mich stressen darf, dann nehmt's doch von heute mit. Ich fühle mich oft überfordert. Aber dann, weil der Gottessohn auf dieser Erde war und den Zugang durch sein sündloses Leben, er aber am Kreuz für meine Sünde gestorben ist, den Weg frei gemacht hat zu Gott, ist eine Chance da, dass es nicht nur bei dem bleibt, dass du verzagt am Ende bist. Sondern dass du wieder aufrecht gehst, nach Hause gehen kannst. In dem Wissen, es ist viel. Aber es muss nicht zu viel sein. Weil Ruhe in der jeweiligen Situation, weil Ruhe durchs Wegsehen können, weil Ruhe durchs Fokussieren aufs Eigentliche, deinem und meinem Leben den Drive erhalten kann. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen da in den eigenen vier Wänden oder wo der Kampfplatz ist, viel Kraft.